Wo ist jener alte Wein aus der 100-jährigen Flasche aus der Shiraser Schenke? Sie sagten, bis zum Wein, halt aus in der Nacht.
Ku an Scharab Kohne as Garabe Satzale Scharab Khane Shiraz. Guftan ta Scharab, Shabi Sarkun. Salam salam und herzlich willkommen zu meinem Podcast Befamaid Iran. Ich bin Nima und zu dem Gedicht am Anfang muss ich sagen, nein, leider ich bin nicht in Shiraz und wir trinken keinen Wein zusammen, sondern ich spreche heute mit Kutschaf über die persische moderne Lyrik. Kutschaf wurde 1940 geboren, er war von 1973 bis 1979, also eine sehr bewegende Zeit, stellvertretender Leiter des Goethe-Instituts in Teheran und später der Leiter des Goethe-Instituts in Porto Alegre, Istanbul und Lissabon. Er ist Herausgeber und Übersetzer von Literatur aus dem Persischen, Portugiesischen und Spanischen. Außerdem hatte er das Haus der Kulturen der Welt mitgegründet und arbeitete dort als Leiter des Bereichs Literatur, Gesellschaft und Wissenschaft. Er ist freier Mitarbeiter von literaturwissenschaftlichen Publikationen wie zum Beispiel dem Lexikon der fremdsprachigen Gegenwartsliteratur, dem Metzler Lexikon Weltliteratur, Kindlers Literaturlexikon unter anderem. Zudem ist er auch Reiseleiter von Taz-Reisen in die Zivilgesellschaft in Iran und ich hatte dadurch die große Ehre, ihn persönlich kennenzulernen. Kutschaf hat sehr viele Werke, vor allem aus dem Persischen übersetzt, aus den klassischen Werken natürlich, sowie von Hafiz, Saadi und Khayyam, aber auch aus der persischen Literatur der Gegenwart. Er kannte die wichtigsten persischen Dichter der Gegenwart persönlich. Warum sage ich kannte? Denn einige sind ja leider verstorben. Unter anderem drei wichtige Lyriker sind im Mai dieses Jahres 2021 verstorben. Said, der in München gelebt hat, Ismail Khoui ist in London verstorben und Mansur Oji in Shiraz. Wir werden heute eine Auswahl von ihren Gedichten zusammenlesen und darüber sprechen. Ich lade dich auch herzlich zu dieser Poesiereise ein. Hol dir einfach einen Tee und sei auf dieser Reise dabei. Viel Spaß! So, lieber Kurt, ich freue mich, dass du da bist.
Ich bedanke mich herzlich für die Einladung.
Wir sprechen heute über die moderne persische Lyrik. Wir können leider nicht von der klassischen Literatur reden, von den schönen Gedichten von Saadi und Hafiz und Rudaki, Rumi und so weiter. Da werden wir ein anderes Mal vielleicht drüber sprechen, aber diesmal über die moderne Literatur. Vielleicht kannst du uns bitte einfach eine kleine Einführung geben, was einfach die persische moderne Literatur bzw. Lyrik ist.
Vielen Dank für diese Aufforderung. Ich finde es sehr gut, dass du die Klassiker erwähnt hast, denn auch wenn wir von der modernen Literatur sprechen wollen, so kann man das nicht tun, ohne sich auf die Klassik zu beziehen. Die moderne persische Lyrik ist nicht nur vor dem Hintergrund der Klassik entstanden, sondern auch in Auseinandersetzung mit ihr und deswegen muss ich wenigstens 2-3 kurze Bemerkungen zu den Klassikern machen, bevor ich auf die moderne zu sprechen komme. In der klassischen Zeit, angefangen mit Rudaki, den du eben erwähnt hast, im frühen 9. Jahrhundert bis hin ins 15. Jahrhundert, haben die iranischen Poeten eine so großartige Lyrik entwickelt, dass sie nicht nur die Iraner mit dem Persischen als Nationalsprache fasziniert haben, sondern auch die Nachbarvölker, deren Muttersprache nicht Persisch war. Das heißt, in Indien, in Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, Tadschikistan, dem vielsprachigen Afghanistan und in der Türkei war Persisch die Literatursprache. Und die Iraner selber waren so begeistert von dieser Literatur, dass sie jahrhundertelang an den Regeln, den stilistischen Elementen, den Bildern, der Auswahl der Wörter, die die Dichter gefunden hatten, festgehalten haben und sich nicht trauten, etwas daran zu verändern. Und dieses Traditionsbewusstsein führte dann auch zu einer gewissen Erstarrung, zu Wiederholungen. Dichtung war eigentlich nur noch Variation dessen, was andere schon vorher geschrieben hatten. Und deswegen brauchte es dringend einen Neuanfang. Der war aber undenkbar unter den alten gesellschaftlichen Verhältnissen. Und deswegen ging es erst los, als es einen politischen Umbruch gab.
Sehr schön. Und das fängt von Nima an?
Richtig. Nima ist der Vater der modernen persischen Lyrik. Und Nimas Versuche sind eben diesem Umbruch geschildert. Da kann man zwei Phasen unterscheiden. Das erste Mal, als die Dynastie der Qajaren zur Abdankung gezwungen wurde von Reza Shah, der ja ursprünglich Analphabet war und erst als Erwachsener in Abendkursen lesen und schreiben gelernt hat und sich mit ungeheurem Selbstbewusstsein und Dynamik zum Militärdiktator aufgeschwungen hat, aber in persischer Tradition dann Kaiser nennen ließ. Während dieser Umbruchphase fängt Nima an, aber relativ traditionell. Und dann führt Reza Shah eine sehr, sehr strenge Zensur ein. Und während dieser Zensurphase traut sich niemand irgendetwas zu versuchen, auch Nima nicht. Und die Literatur stagniert weiter. Als Reza Shah dann von den sowjetischen und britischen Besatzern, die von Norden und Süden nach Iran eingedrungen waren, abgesetzt und verbannt wurde, gab es eine Epoche nicht ohne Zensur. Es gab jetzt die Militärzensur. Aber diese Besatzer waren völlig desinteressiert an persischer Literatur. Also gab es für die persische Poesie plötzlich einen Moment relativer Freiheit. Und das ist die große Phase von Nima. Er entwickelt jetzt eine neue Lyrik. Sie verzichtet aber nicht ganz auf die traditionellen Elemente. Typisch ist zum Beispiel, Nima benutzt weiter alte Versmaße, aber er variiert sie. Während früher dasselbe Versmaß mit derselben Anzahl von Versfüßen durchs ganze Gedicht durchgehalten werden musste, wechselt dieses Mal das Versmaß von Zeile zu Zeile und mal gibt es 5 Versfüße, mal nur 3, mal 7 und es gibt weiterhin Reime. Aber nicht mehr nur Endreime, sondern auch Binnenräume. Und diese werden lose über das Gedicht verstreut. Sie stehen nicht mehr in strenger Abfolge am Ende. Er verwendet auch weiter alte Bilder, mischt die aber mit ganz neuen Bildern. Insofern ist das ein wirklicher Neuanfang gewesen.
Und wenn man zeitlich bedenken würde, das war so Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1925 ungefähr, so kam Reza Shah an die Macht. Und dann ungefähr in dieser Zeit, so wie du meintest, auch langsam hat sich die persische moderne Dichtung quasi dann etabliert.
Richtig, als Reza Shah an die Macht kam, in der ersten Phase, noch bevor er selber sich zum Kaiser krönte, da hat Nima eben seine ersten Experimente gemacht. Ihm blieb aber nicht genug Zeit, das wirklich zu entwickeln, weil Reza Shah dann die bereits erwähnte Zensur einführte. In der zweiten Phase, ab 1941, da geht's dann richtig los.
Ja, und das war eine große Revolution in der Dichtung. Er hieß auch früher Ali, dann hat er sich dann wieder Nima genannt, obwohl Nima eh ein weiblicher Name war, so eher diese revolutionäre Form. So Ali Isfandiari hieß später Nima Yushic und so ist es angefangen mit der Nimai-Form und es haben auch viele andere später kommenden Dichter ihn nachgemacht.
Das ist absolut richtig. Er hat viele, viele Nachfolger gefunden. Nicht alle persischen Dichter des 20. Jahrhunderts sind seinen Spuren gefolgt, sondern es gab durchaus welche, die weiter die traditionellen Formen benutzt haben. Aber ich würde sagen, die Mehrheit ist seinem Beispiel gefolgt und zwar generell die besseren. Das gilt nicht ausnahmslos, aber doch überwiegend.
Und wenn wir von den besseren sprechen, also würdest du die einmal benennen?
Also für seinen bedeutendsten Schüler oder Nachfolger, ich überlasse dir, welches Wort du vorziehst, halte ich Ahmad Shamlu, der sich den Dichternamen Bamdad Morgenröte gegeben hat. Und das war auch ein Programm, denn so ähnlich wie Nima Yushic Sozialist war, der einen Umsturz wollte, weg von der traditionellen Gesellschaft der Schahzeit, so träumte auch Ahmad Shamlu von einem gesellschaftlichen Neuaufbruch. Und formuliert das auch in seinen Gedichten.
Auch richtig gekonnt, ne? Schamlo hat große Beliebtheit gefunden, auch.
Also ich glaube, dass er von den Iranern im Allgemeinen, nicht von allen, aber doch von der überwiegenden Mehrheit als der größte persische Dichter der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrachtet wird.
Obwohl Achavansales auch starke Gedichte geschrieben hat, auch zum Teil auf diese Form.
Achavansales war ein bisschen jünger, deswegen tritt er ein bisschen später ans Licht der Öffentlichkeit. Aber auch er ist ein bedeutender Mann und er vollbringt etwas, was sehr, sehr wichtig für diese Phase der Lyrik ist. Nämlich, er schlägt eine Brücke von Chorasan nach Jush. Um das zu übersetzen für den deutschen Leser oder Hörer, dem weder Chorasan noch Jush vertraute Begriffe sind. Chorasan ist der Nordosten Irans, in dem die neupersische Lyrik im 9. Jahrhundert entstanden ist und ist also eine Chiffre für die klassische Lyrik. Und Jush ist der Geburtsort von Ali Esfandiari oder, wie er sich mit Dichternamen nannte, Nima Yushij. In Mazandaran. Das heißt, Jush ist der Inbegriff für die moderne Lyrik. Und Achavansales versucht eben, die alten Formen mit den neuen zu verbinden und alte Inhalte so zu verändern, dass sie modern werden.
Das hast du wirklich sehr schön dargestellt, so eine Brücke zwischen Chorasan und Jush. Also da ist er von dieser Sabke Chorasani, so der Stil aus Chorasan, dann halt nach Jush, nach Mazandaran, so wie Nima gerne die Gedichte dann halt in neue Form geschrieben hat. Später gab es auch dann wieder andere Dichter, die diese Form dann nochmal weiter verfolgt haben, nicht? Also so wie Sohrab Sepehri oder Foruk Farrokhzad. Aber jetzt über deine persönliche Begegnungen mit dem persischen Dichter, weil du bist ja seit über 40 Jahren mit der persischen Literatur vertraut, da würde ich gerne dich fragen, dass du uns bitte erzählst von deinen Erlebnissen, von deren Welt, von deren Gedanken, was hat sie so bewegt?
Ich habe das ganz große Glück gehabt im Goethe-Institut Teheran, wo ich von 1973 bis 1979 beschäftigt war, modernen iranischen Dichtern zu begegnen, wie zum Beispiel dem bereits erwähnten Ahmad Shamlu. Wir haben öfter zusammen gesessen und über Literatur geredet und diskutiert, habe dann aber auch noch andere moderne Lyriker kennengelernt, wie Esmail Khoi oder Mohammad Reza Shafi Katkani, Nader Pur. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Menschen begegnet bin. Das hat mich tief beeindruckt und mein Leben verändert.
Ja, sehr schön. Und was waren die Themen? Also das war auch so eine sehr bewegende Zeit, eine sehr erlebnisreiche Zeit für dich, aber auch für die Gesellschaft. Was waren die Themen?
Unterschiedlich. Also es waren Themen, die Lyriker in aller Welt beschäftigen, wie Liebe, Freundschaft, der Sinn des Lebens. Aber es waren dann eben auch Themen wie die Auseinandersetzung zwischen Ost und West, der Vergleich westlicher Lyrikstile mit östlichen Lyrikstilen. Und das, muss ich sagen, war ein Spezifikum, etwas Besonderes für Iran. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung war ihnen ungeheuer wichtig. Alle diese Lyriker hatten auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Nicht nur, aber eben auch, und sie war ihnen wichtig. Und dieses Element schwingt in fast allen Gedichten mit, sogar in ihren Liebesgedichten.
Ja, und du hast diese Entwicklungen als jemand, der halt nicht Iraner ist und wirklich nicht so direkt von diesen Ereignissen betroffen ist. Also ich meine jetzt kurz vor der Revolution und auch danach so alles miterleben, ne? So zum Teil im Iran, in der Gesellschaft, aber auch später so mit deinem Kontakt zu den Dichtern und zu den Lyrikern.
Das ist richtig.
Du hast die ganze Entwicklungen innerhalb von 40, 50 Jahren beobachtet.
Ja, und ich muss sagen, der Anfang war eben damals in Iran. Ich habe die letzten Jahre der Schah-Zeit miterlebt. Eine Zeit, die ich als die zweite Blütezeit der persischen Lyrik betrachte, habe dann aber auch die Revolution miterlebt, habe erlebt, wie begeistert die Dichter waren, dass der Schah das Land verlassen musste, weil sie sich davon eine Verbesserung ihrer Situation erhofften, und habe dann sehr verschiedene Reaktionen auf die Revolution erlebt. Aber erlebt etwa, dass eine Dichterin wie Taherdeh Safarzadeh,
Safarzadeh,
aus den USA zurückkehrte nach Iran, weil sie hoffte, dass der islamische Iran ein besserer Iran sein würde. Ja. Oder habe erlebt, wie Mohammed Shafi Qadkani aufhörte, eigene Gedichte zu schreiben und sich stattdessen der Interpretation der Geschichte der Lyrik zuwandt. Man könnte das als eine Art inneres Exil betrachten. Muss man nicht, aber könnte man. Ich habe aber auch erlebt, dass Dichter das Land daraufhin verlassen haben und von außen dann die Entwicklung kritisiert haben, wie besonders Esmail Hoi oder wie auch Said, der in Deutschland.
Zwei Dichtern, die du auch jetzt erwähnt hast, Said und Esmail Hoi, die kanntest du auch persönlich. Neben natürlich Mansur Oji, Herrn Mansur Oji, die sind in den letzten 2 Monaten, wenn man so zeitlich sagen könnte, die sind leider verstorben. Und das ist auch einer von den Gründen, warum wir über dieses Thema eine Podcast-Folge machen. Ja, wie gut kanntest du sie? Also Esmail Hoi oder Said?
Also Mansur Oji habe ich nicht persönlich kennengelernt. Ich habe ihn als Dichter kennen und schätzen gelernt und gerne gelesen und deswegen auch einen Vers aus einem seiner Gedichte zum Titel einer Anthologie moderner persischer Lyrik gemacht. Aber ich bin ihm nie begegnet, während Esmail Hoi und ich befreundet waren und Said und ich uns auch gut kannten und oft miteinander korrespondiert haben und mehrfach zusammen aufgetreten sind.
Ich dachte, du hattest auch Mansur getroffen, weil er ist ja im Mai gestorben und hat einmal in Shiraz gewohnt, also von Teheran nach Shiraz gezogen, seine Heimatstadt. Und du warst ja auch sehr oft in Shiraz gewesen auf deiner Literaturtour, wo ich auch zum Teil miterleben durfte. Aber persönlich habt ihr nicht getroffen.
Nein, wir haben uns nie getroffen. Ja. Ich habe in Shiraz für deutsche Gruppen gerne Gedichte von ihm vorgelesen in meiner Übersetzung, weil ich ihn so wichtig fand und dachte, in seiner Heimatstadt, in seiner Nähe sollte man die zum Klingen bringen. Aber er war recht zurückhaltend und ich habe nie versucht, in seine Intimität einzudringen.
Das stimmt. Also vom Charakter her, er hat auch seinen Job gekündigt, irgendwie so zu Hause wirklich einfach nur Gedichte geschrieben und auch für sich, wie du auch schön gesagt hast.
Bei ihm war es vielleicht nicht ganz so extrem wie bei Sohrab Sepehri, der ja geschrieben hat, wenn ihr kommt, mich zu besuchen, kommt sanft und sacht, damit mir nicht das zarte Porzellan der Einsamkeit zerbricht.
Das stimmt.
So weit ist er vielleicht nicht gegangen, aber doch ziemlich weit in dieser Richtung.
Das stimmt, das bekannte schöne Gedicht von Sohrab Besorare man agar miyaid narmo aheste biyaid mabada ke tarak bardarat chini nazuke tanhai man. Ja, schön. Wir werden auch gerne von den Gedichten vorlesen und auch die Übersetzungen beziehungsweise die Übersetzungen auf Deutsch oder auf Persisch.
Gern. Aber wenn du erlaubst, würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen. Ich finde interessant, dass wir gerade über diese 3 unlängst verstorbenen Lyriker sprechen, weil sie in meinen Augen 3 spezifische Tendenzen der modernen persischen Lyrik repräsentieren. Da ist erstens Mansur Oji, der im Lande bleibt, aber weniger öffentlich auftritt als vorher, zurückhaltender wird. Man könnte sagen, seine Reaktion auf die Revolution ist eine Art inneres Exil. Da ist zweitens Esmail Hoi, der ins Exil geht und im Exil weiter als iranischer Dichter auf Persisch schreibt und sich in die Verhältnisse in seinem Lande einmischt. Und da ist drittens Said, der nach Deutschland kommt, die Sprache wechselt, zum deutschen Dichter wird, aber nunmehr aus deutscher Sicht über Iran schreibt. Aber nicht, um sich einzumischen, sondern eher, um dem deutschen Publikum Verständnis zu vermitteln und vielleicht, um sich auch selber klar zu werden über das, was in seinem Land passiert ist. Ich möchte gerne zwei sehr kurze Gedichte von ihm vorlesen.
Von Said.
Von Said, ganz genau. Das eine aus seinem beim CH Beck Verlag erschienenen Buch »Dieses Tier, das es nicht gibt«. Es ist ein Bestiarium. Mhm. Die Bestiarien sind ja in Deutschland seit Franz Blei zu einer eigenen literarischen Gattung geworden. Und Said zeigt damit, dass er sich bewusst ganz in die deutsche Tradition stellen kann und das teilweise auch tut. Und hier möchte ich also ein Gedicht vorlesen, bei dem ich besonders die Mischung von übersprudelnder Fantasie und Satire und Spott interessant und reizvoll finde. Der Jochochse. Der Jochochse käut seine Muttersprache wieder und frisch geschnittenes Gras statt trockener Theorien. An den Festtagen frisst er Folienkartoffeln. Der Jochochse verbreitet meist einen Geruch, der die Intellektuellen in Ohnmacht sinken lässt. Er ist fromm und glaubt an ein Leben nach dem Tod. Neumodische Jochochsen glauben sogar an eine Reinkarnation. Sie meinen, sie kämen in ihrem nächsten Leben als Grashalme zur Welt. Der Jochochse meint, seine Aufgabe helfe ihm, den Bandwurm loszuwerden, den er seit seiner Konfirmation im Magen fühlt. Er besitzt kein Halsband, dafür aber eine samtene Schlafbrille.
Das ist auf jeden Fall erstmal, würde ich mal sagen, provokativ, ne? Das ist vielleicht eine Art Satire, aber dann denkt man auch drüber nach, ne? Was will er damit sagen?
Natürlich. Er provoziert, er lädt zum Nachdenken ein, er gibt keine eindeutigen Antworten, aber er wird hier ganz zum deutschen Dichter, der sich in die deutsche Gesellschaft einmischt, nicht nur in die deutsche Poesie. Während er andererseits eben auch seiner eigenen Tradition verhaftet blieb. Und jetzt möchte ich ein Gedicht vorlesen aus seinem Band Psalmen, auch im CH Beck Verlag erschienen. In den Psalmen greift er eine orientalische Tradition auf, denn die Psalmen stammen ja aus der Bibel, sind also in einem Gebiet entstanden, das man heute Palästina oder Israel oder beides nennt. Und die Psalmen haben andererseits unsere abendländische Dichtung enorm beeinflusst. Etwa die Endreime sind entstanden in der Übertragung von Psalmen in europäische Sprachen. Und insofern stellt er sich damit in die deutsche und christliche Tradition. Andererseits setzt er sich mit dem Glauben auseinander und sicherlich auch mit dem Glauben, in den er hineingeboren wurde und dem er erzogen wurde, dem Islam. Das Gedicht heißt »Herr, schütze meine Freiheit, selbst wenn sie dich aufzuheben sucht, und bedenke, nicht das Licht und seine Brechungen verdrängen dich, sondern der Schatten deiner Abwesenheit. So stehe mir bei, wenn ich die Glieder ausstrecke und zum Verräter werde. Ich will nur meinen eigenen Gang finden, der zu dir führt. Ich spüre darin eine Distanz zum Glauben, aber auch eine Sehnsucht nach Glauben. Und diese Auseinandersetzung, die Suche nach einer Spiritualität, die den Menschen erhebt und einem Realismus, der den Zweifel braucht, finde ich sehr fruchtbar.
Said selbst hat in München gelebt, auch er hat, ich habe in einem Interview gelesen, dass er sich als Deutscher auch identifiziert hat. Er hat auch nur auf Deutsch geschrieben, nicht auf Persisch. Und dass er so tief die Kulturen, die Traditionen, sowohl in der persischen, aber auch in der deutschen Welt kannte, das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Das sieht man auch von seinem Werk. In seinen Werken.
Es ist ganz erstaunlich, wie gut er Deutsch gelernt hat. Dass jemand, der erst als Erwachsener eine Sprache erlernt, sie dann so gut sich zu eigen macht, wie Said das geschafft hat, ist absolut ungewöhnlich. Und dass er den Schritt vollzogen hat, weg aus der Muttersprache in die andere Sprache ist sicher den gesellschaftlichen Verhältnissen geschuldet. Es war sozusagen eine konsequente Antwort auf eine politische Entwicklung, die ihn unglücklich gemacht hat.
Ja, das liest man auch aus seinen Gedichten heraus. Auch ich finde auch die Schrift irgendwie interessant, dass er, ich sehe, dass er keine Wörter groß geschrieben hat, so alle klein geschrieben. Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Er ist ja nicht der Einzige, der eine konsequente Kleinschreibung im Deutschen benutzt. Seit Stefan George hat es mehrere Lyriker gegeben. Und ich denke, das dürfte bei Said zwei Gründe haben. Der eine, der sozusagen auf der Hand liegt, ist seiner kulturellen Herkunft geschuldet. Im Persischen gibt es ja keinen Unterschied zwischen großen und kleinen Buchstaben, während es im Deutschen diesen Unterschied gibt. Und er steht damit sozusagen in der persischen Tradition, dass er diese persische Eigenheit in die deutsche Schreibweise überträgt. Der andere Grund ist inhaltlicher Literatur. Groß- und Kleinschreibung ist ja eine Lesehilfe, aber damit eben auch eine Interpretationshilfe. Und dem Leser diese Hilfe zu verweigern, ist eine Aufforderung an den Leser, noch genauer hinzuschauen und noch gründlicher nachzudenken.
Das sehe ich wirklich bei den Saids Gedichten. Also der Inhalt, auch die Wortauswahl, der Stil, aber auch die Schrift. Also das finde ich alles bei ihm, das ist, was man zum Nachdenken bewegt.
Ja, da kann ich dir nur recht geben.
wurde seinen Gedichten auf Persisch irgendwie ins Persische übersetzt?
Nicht, dass ich wüsste. Also in Iran ist er gereist und hat dort Lesungen gehalten. Es ist auch in einer iranistischen Germanistenzeitschrift, die in Hamadan herausgegeben wurde, inzwischen leider eingestellt worden ist, ein Artikel über ihn veröffentlicht worden. Er war also kein ganz Unbekannter, aber mir sind keine Übersetzungen ins Persische bekannt. Aber ich halte es durchaus für möglich, dass es solche Übersetzungen gibt. Iraner übersetzen ja sehr gerne und sehr gerne auch aus dem Deutschen. Also eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass irgendjemand auch Gedichte von Said ins Persische übersetzt hat.
Mhm. Ja, darf ich dir einen Tee anbieten, lieber Kurt? Weil es ist auch die Tradition bei unserem Podcast, dass wir auch einen Tee trinken zusammen. Und
ich weiß deinen Tee sehr zu schätzen, besonders da ich ihn Porang mag und ein Tee Porang ist.
Dann mache ich dir gerne einen Tee Porang, einen starken Tee. Bitteschön.
Dann merkt man wirklich den Teegeschmack. Ich danke dir.
Ja, sehr gerne. Also ich weiß nicht, wann haben wir einen Iran-Tee getrunken? Vielleicht einmal in Yas zusammen?
Ich vermute.
In unserem Gästehaus war genau. Das. Aber es ist auch schon lange her. Daher
leider.
Ja, dann hier ein
Tee. Und du hast mich freundlicherweise eingeladen. Ich könnte jederzeit dorthin kommen und deine Gast sein. Unglücklicherweise konnte ich die Einladung nicht annehmen, weil Corona dagegen war.
Ja, das stimmt. Aber das können wir auf alle Fälle wieder nachholen, nach Corona. Ob es eine Zeit nach Corona gibt, inshallah. Ja, und Ismail Khoury kanntest du auch persönlich, ihr wart befreundet, du hast ihn in Teheran gesehen, oft getroffen.
Ja, Ismail Khoury war öfter bei mir zu Hause, ich war mehrfach bei ihm zu Hause. Wir haben uns anschließend in Deutschland getroffen, sowohl in Berlin als auch in anderen Städten. Ich war dabei, als er in Coburg den Rückert-Preis erhalten hat. Mhm. Also mit Ismail Khoury hat mich wirklich eine lange Freundschaft verbunden und auch jetzt in letzter Zeit, als er in London lebte, haben wir immer mal wieder miteinander telefoniert und ich bin sehr traurig, dass das nicht mehr möglich sein wird.
Ja, aber er hat auch einen anderen Stil wieder als Said. Er hat in Exil gelebt, aber hat auch sich sehr kritisch geäußert, auch als er noch im Iran war. Er ist auch relativ früh geflüchtet aus dem Land und dann letztendlich auch in London verstorben. Erzähl uns von seinen Gedanken, bitte.
Also, er war eindeutig ein linker Sozialist und wünschte sich eine Umwälzung der Verhältnisse, eine gerechtere Gesellschaft, in der es keinen Unterschied mehr zwischen Arm und Reich gibt. Und er stand dem religiösen Denken sehr kritisch gegenüber. Er hat sich immer wieder damit auseinandergesetzt, aber nicht um den Glauben ringend, wie wir das eben bei Said gehört haben, sondern eher dagegen polemisierend. Und infolgedessen musste er dann auch nach der Islamischen Revolution fliehen und dann in London gelebt, wo er schon früher mal gelebt hatte und sein Englisch war nahezu perfekt.
Er hat auch da studiert gehabt, ne?
Eben, also, genau. Eben. Er hat auch ins Englische übersetzt, aber dennoch, er hat nur ausnahmsweise selber auf Englisch geschrieben. Die persische Sprache ist seine Dichtungssprache geblieben und zwar ein relativ konservatives Persisch. Er war also politisch sehr links, aber literarisch gehörte er eher zu den konservativen Neuerern. Ursprünglich hat er mal gesagt, nach Hafez kann man keine Ghazelen mehr schreiben und hat dann selber Gedichte geschrieben, die er Ghazalvare nannte, also an Ghazelen statt, habe ich das übersetzt. Auf seine alten Tage dagegen hat er dann doch gelegentlich Ghazelen verfasst und vor allen Dingen auch Rubaiyat, Vierzeiler, im Stil von Omar Khayyam und ähnlich religionskritisch wie Omar Khayyam.
Also doch auch klassische Formen hat er genutzt.
Auf die alten Tage hat er dann auch klassische Formen benutzt. Ja. Er ist, wie wir vorhin im Gespräch beim Tee schon festgestellt haben, ein jüngerer Bruder von Ahwan Salles, im übertragenen Sinne natürlich gewesen. Ein jüngerer Bruder insofern, als auch er nicht, wie sein Name suggeriert, aus Aserbaidschan stammte, sondern aus Maschad. Also auch ein Khorasani.
Ja.
Und infolgedessen ist sein Persisch auch ein ursprünglich sehr klassisches Persisch, das dann durch Nimas Revolution modernisiert worden ist. Mhm. Aber die alten Klänge immer im Hinterkopf hat und die auch durchschimmern lässt.
Wenn wir darüber sprechen, also ich nehme an, du hast bestimmt auch mehrere Gedichte von Khoi. Vielleicht möchtest du eins von dem vorlesen
aus dem Gerne. Buch. Er war sehr unglücklich im Exil und er war jemand, der die Feder zum Schwert gemacht hat. Aber er hat dann auch immer wieder tröstliche Momente erlebt und gerade in der Dichtung auch immer wieder Trost gefunden. Und ein Beispiel dafür würde ich gerne vorlesen. Das Gedicht heißt »Die Salbe«. Vom Haar der Länge der Nacht, wenn es gelöst wird im Wind, will ich mir eine duftende Locke Ruhe schneiden. Der fernsten Milchstraße Weinberg, eine reife Traube von Sternen, der Freundschaft, dem Garten von Blick und Verdruss ein Quäntchen nicht lügen. Vom Grat zwischen Ruhe und Ruhen die Verneinung all meines Seins. Vom mit euch allen Sein eine Tulpe, eine Wüste, Einsamkeit. Vom Traume gut zu sein einen Flaschenkürbis Bestätigung, der bestätigt, dass wache Güte in schlechten Träumen ihre leuchtendste Wahrheit findet. Und vom Leib des längsten Regens, wenn er sich setzt in stehendem Wasser, wie ein Meer Großzügigkeit, von Gottes gütiger Erinnerung an der Schwelle zur Trunkenheit, einen Morgen sanften Lächelns Barmherzigkeit. Dann will ich alles dies im heiligen Mörser des Glaubens zerstoßen. Ein Staub kommt dabei heraus, ein Staub, noch heller als der Augenschein. Und diesen Staub will ich mischen mit des Taues Augensalbe auf den Blick der frischesten Blüte im Garten ohne Heuchelei. Und dann will ich schreien O Herz, sei still, für jene alte Wunde ist hier die Salbe, die Salbe.
Ja, wie du auch so wunderbar gesagt hast, da sucht er Trost in seinen Gedichten, wenn er an seine Heimat denkt oder vielleicht an sein Schicksal. Ich sehe auch den Originaltext auf Persisch, ich versuche es einmal. از گیسوی درازی شب وقتی که در نسیم رها می شود یک طره معطر آرامش خواهم چید. از تاکزار دورترین کهکشان یک خوشه رسیده ستاره. از دوستی باغ نگاه و رنجش مسقالکی دروغ نگفتن. از تارک سکون و سکونت نفی تمام بودن خود را. از باشمایان بودن یک لاله یک بیابان تنهایی. از خواب خوب بودن یک شاخوار هنزل تصدیق، تصدیق این که خوبی بیدار در خوابهای بد روشنترین حقیقت خود را می بیند. از قامت بلند ترین باران وقتی که می نشیند در مرداب در یابوشی سخاوت. از یاد مهربان خدا در آستان مست شدن یک صبح نرم خنده بخشایش. آنگه تمام اینها را در هاون مقدس باور کردن خواهم کوبید. گردی پدید خواهد آمد، گردی روشنتر از عیان. آن گرد را با توتیای شبنم روی نگاه تازه ترین گل در باغ بیریایی خواهم آمیخت. آنگاه فریاد خواهم زد، ای دل آرام باش، کان زخم باستانی را اینک مرهم مرهم. Und auch gerne von dem dritten Dichter, den wir erwähnt haben, Mansur Oji. Du hast auch neulich das schöne Band herausgegeben, eine schöne Auswahl bei dem Sujet Verlag. Das heißt Halt aus in der Nacht bis zum Wein. Und das ist eine Auswahl von der moderne persische Dichtung. Ja, warum der Titel?
Erstens, weil ich den Titel sehr poetisch fand. Zweitens, weil ich den Titel sehr spezifisch für die persische Lyrik fand. Wein ist eins der beliebtesten Symbole in der persischen Lyrik. Für die Klassiker bedeutet Wein immer gleichzeitig drei Dinge. Erstens, das verbotene, aber sehr beliebte Getränk. Zweitens, ein Symbol für Erotik, die Liebe zwischen Mann und Frau oder auch zwischen älteren und jüngeren Männern. Homosexualität war ebenfalls verboten, aber genauso beliebt. Und drittens die spirituelle Liebe, also die Liebe des Sufis zu Gott, aber auch die Liebe Gottes zum Menschen und die Sehnsucht nach der spirituellen Vereinigung. Und in der modernen Lyrik behält die Metapher einen Teil ihrer Bedeutungen, nämlich sie ist weiterhin eine Metapher für verbotene Freuden. Das, was die Zensur einem nicht erlauben will. Zweitens eine Metapher für die Liebe, aber vielleicht nicht mehr die Liebe zwischen Mann und Frau oder auch gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern, sondern die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu den Menschen, modern ausgedrückt Solidarität. Und statt der utopischen Vereinigung mit Gott, die utopische Verwirklichung des Paradieses auf Erden, nämlich die klassenlose Gesellschaft, in der alle Menschen glücklich sind. Dann habe ich dieses Gedicht auch deswegen gewählt, weil Halt aus in der Nacht bis zum Wein eben andeutet, dass die aktuelle Gesellschaft als Nacht empfunden wurde. Entstanden ist das Gedicht in der Schahzeit und Mansur Oji hoffte auf eine bessere Gesellschaft nach dem Schah. Er ist dann aber nach dem Umschwung leise geworden. Ich glaube nicht, dass er seinen Traum als erfüllt ansah.
Also wenn der schöne Titel, dann bitte auch das Gedicht.
damit du zu des Regenbogens ewigem Gesicht wirst. Halt aus in der Nacht bis zum Wein, sagten sie. Damit du wie eine Blume blühst, bis zum Wein, sagten sie. Wir schlossen die Augen. Vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende der Schöpfung wälzten wir uns hin und her. Der Regen reiste entlang den Fensterrahmen fort. Die Flut stieg überraschend. In den Wassern der Geschichte habe ich meine Uhr verloren. Wie viele Stunden sind vergangen von der Nacht? Zählt die Schreie des Hahns. Die wievielte Stunde ist in der Nacht? Hinter dem Fenster? Die wievielte Stunde ist in der Nacht? Wo ist jener alte Wein aus der hundertjährigen Flasche, aus der Shiraser Schenke? Sie sagten, bis zum Wein, halt aus in der Nacht. Wo ist er denn, wo? Schaut den Herbst, der auf mein Haar gefallen ist, und den Schatten des langen, feuchten Schrittes auf der Tonleiter des Mondes. Wer kämmt dem Alter das Haar jenseits des Fensters?
تا چهره همیشه رنگین کمان شوی، گفتند تا شراب شوی سر کن. تا بشکفی چو گل، گفتند تا شراب. چشمی به هم نهادیم از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت غلطی زدیم. رگبار قاب پنجره را در نوشت و رفت، سیلاب در گرفت، آسیم وار. در آبهای تاریخ من ساعتم را گم کرده ام. از شب چه ساعتی رفته است؟ بانگ خروس را بشمارید. از شب چه ساعتی؟ در پشت پنجره از شب چه ساعتی؟ کو آن شراب کهنه از قرابه صد ساله شرابخانه شیراز؟ گفتند تا شراب شبی سر کن. آخر کجا؟ کجاست؟ پاییز در میان موی من افتاده، بنگرید و سایه تمام قدم را دراز و خیز بر بند بند ماه. گیسوی عمر را چه کسی شانه میزند آن سوی پنجره؟
Sehr schön, auch mit dem Originaltext. Die Symbole, auch Tabuthemen, wie du schön gesagt hast, aber auch Nacht. Und dann die Hoffnung, die da ist. Und
wie die Hoffnung sich in Drohung verwandeln kann. Der Regen bringt Leben, aber die Flut bringt Zerstörung.
Ja, aber auch dann am Ende von Herbst schreiben, dass doch nicht ein Frühling ist, aber ein toller Buchtitel auf jeden Fall.
Finde ich auch. Mich erinnert das Gedicht auch an einen Spruch von Bazargan, der gesagt hat, wir haben um Regen gebetet, und dann kam die Sintflut.
Ja, also Bazargan, der halt die erste Regierung nach der Revolution.
Richtig.
Hatte. Ja, Literatur darf ja alles.
Eben, das ist das Schöne.
Wo wir bei dem Thema sind, also sind so mehrere Dichter in diesem Gedichtband. Du hast mehrere Gedichte ausgewählt in diesem Buch.
Du hast vollkommen recht.
Von Safarzadeh, von Shavi Kadkiani, von Foruk Farrokhzad und so weiter, wenn ich mich nicht irre, ja?
Ja. Es fängt an mit Nima Yushij, dem Vater der modernen Lyrik. Und es geht bis zu Muhammad Ali Sepahanlu.
Aber da du auch von Simin Behbahani in diesem schönen Band hast, wir können auch gerne über die wichtigen Dichterinnen in der modernen Lyrik sprechen.
Du hast vollkommen recht. Heute muss man von Frauen sprechen, wenn man von persischer Literatur spricht. Die Frauen haben sich einen festen Platz erobert und das ist eine interessante Neuerung. Jahrhundertelang, wenn nicht jahrtausendelang, war die iranische Literatur eine reine Männerdomäne. Der Umschwung beginnt eigentlich erst mit Parveen Ehtisami Mitte des 20. Jahrhunderts, dann ein bisschen später vor allen Dingen mit Foruk Farrokhzad, die wichtigste Dichterin der persischen Lyrik, würde ich sagen, in der gesamten Literaturgeschichte. Sie hat kurz nach Parveen Ehtisami veröffentlicht und einen Durchbruch bedeutet. Sie war moderner als ihre männlichen Kollegen. Sie war ungeheuer wagemutig, kreativ, künstlerisch hochbegabt und hat ganz, ganz tolle Gedichte geschrieben. Deswegen begrüße ich es sehr, dass der Sujet Verlag, in dem die Anthologie, aus der ich eben vorgelesen habe, erschienen ist, auch ein Band, der nur ihr gewidmet ist, veröffentlicht hat.
Von Foruk Farrokhzad, das stimmt.
Genau. Er heißt Jene Tage.
Andrews Hall, ja?
So ist es. Das ist der Titel eines ihrer Gedichte. Und es ist eben der Titel dieser nur ihr gewidmeten Anthologie mit, wie ich finde, einer sehr gelungenen Auswahl von Gedichten. Und wenn du erlaubst, würde ich gerne ein kurzes Gedicht von Foruk
Farrokhzad. Ich werde nie davon müde, wenn wir einfach zusammen Gedichte lesen und einfach über Literatur sprechen.
Ich rede aus tiefer Nacht. Ich rede aus tiefer Dunkelheit. Aus der Tiefe der Nacht rede ich. Wenn du zu meinem Haus kommst, bring mir, du Lieber, eine Lampe und eine Luke, aus der ich das Gedränge der glücklichen Gasse sehen kann. Betitelt hat sie dieses Gedicht als Das Geschenk.
Das Geschenk. Man az nahayat shab harf mizanam. Man az nahayat tariki va az nahayat شب حرف میزنم اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. پروین اعتصامی فوق ihr hatte auch in klassischen Form gedichtet und Foruk Farrokhzad, sie hat vollkommen alles modernisiert, also sowohl der Inhalt als auch so die Form.
Ja. Parvin Ehtesami kämpft für einen Platz der Frauen in der Gesellschaft. Aber sie sagt typischerweise, wenn sie das Schiff ist und der Mann der Kapitän, dann kann das Schiff einen jeden Sturm bestehen. Aber Foruk will nicht nur Schiff sein, das sich von einem Kapitän lenken lässt. Sie will selber lenken.
Selber Kapitänin sein.
So ist es.
Ja, finde ich auch toll, dass sie auch so die Rolle übernommen hat, auch in der Literatur. Sie ist auch eine Kapitänin, würde ich sagen. Ne? Also sie hat halt den Weg bereitet für die anderen nachkommenden Dichterinnen, die sie gerne als Vorbild gesehen haben. Und thematisch hat sie auch enorm viel vorangebracht. Und sie war auch angesehen in ihrer kurzen Lebenszeit leider. Ein Jammer, dass sie halt so jung verstarb. Aber sie hat in dieser kurzen Zeit wirklich einen großen Beitrag geleistet in der persischen modernen Lyrik. Deswegen besuchst du oft so ihr Grab in Teheran.
In Teheran im Norden auf einem Sufi-Friedhof, wo sie interessanterweise beerdigt ist, obwohl sie selber wahrscheinlich keine Sufi war. Aber sie war eine Dichterin der Liebe und das passt zum Sufismus ja perfekt.
Zahir-ud-Dole, also dieses kleine Friedhof von, bei Tajik ist das. Ich glaube, über Foruk musste man einfach eine Extra-Folge machen. Das kriegen wir hier nicht in dieser Folge zusammengefasst.
Wir können ja gerne verabreden, dass wir das irgendwann tun.
Wenn du mir die Ehre gibst, dann sehr gerne.
Mit großem Vergnügen. Also, da ich die iranische Kultur liebe, das Land liebe und die Leute liebe, bin ich immer gerne bereit, über Iran zu sprechen und für diese meine Liebste zu werben.
Also man muss auch zu Recht sagen, dass kein anderer in den deutschen Raum, soweit ich weiß, so gut wie du einfach die persische Literatur hier im deutschen Raum weitergegeben hat. Und du hast auch ein enormes Wissen über die Literatur. Also ich als Iraner lerne immer viele neue Sachen von dir. Und es ist auch sehr spannend, was du von der Literatur erzählst. Und nicht nur das, sondern auch übersetzt und dann halt so eine tolle Arbeit leistest.
Ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob das nicht viel zu viel des Lobes ist, aber ich gebe mir Mühe.
Nee, es ist kein Tarot, das kannst du gerne annehmen. wir haben vorhin über die Sprache gesprochen und über die Doppeldeutigkeit im Persischen, über Metapher, über Symbole, die gerne genutzt werden, über Andeutungen. Wir sehen das auch nicht nur in der Gedichten, sondern auch im Alltag der Iranerinnen und Iraner. Und wenn man guckt, so 1000 Jahre lang haben die Perser Gedichte geschrieben. Zuerst Perser und danach auch später Perserinnen im 20. Jahrhundert. Wir hatten auch in der Struktur unserer Gesellschaft, man kann sagen, überwiegend Unterdrückung im Laufe der Geschichte gehabt. Und man konnte sich nur über Gedichte äußern. Also sich durch die Gedichte äußern, was man sagen wollte. Hat die persische Sprache eine besondere Eigenschaft und Fähigkeit dafür oder wie siehst du das?
Ich möchte dir zustimmen, dass tatsächlich die Geschichte der iranischen Literatur eine Geschichte des Protestes ist. Allein, dass man anfing, Persisch zu schreiben, war schon ein Protest. Denn als Rudaki als erster wieder anfing, Persisch als Literatursprache zu benutzen, lag eine Epoche von 200 Jahren hinter ihm, in dem der Gebrauch der persischen Sprache in der Öffentlichkeit verboten war. Die arabischen Eroberer hatten das Persische aus dem öffentlichen Raum verbannt. Und später kam dann hinzu, dass die Fürsten eigentlich nur Fürstenlob tolerieren wollten, aber alle anderen Themen aussparen. Und die iranischen Dichter haben natürlich den Fürsten auch Fürstenlob gespendet, denn sie wollten ja ein Salär, eine Anerkennung, ein Honorar, um leben zu können. Und dazu gehört dann auch, dass man dem Mäzen oder dem möglichen Mäzen ein bisschen Honig ums Maul schmiert. Aber sie wollten eben auch über ihre eigenen Anliegen sprechen, über ihre Zweifel, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche, Sehnsüchte, das Verhältnis zum Mitmenschen, die Liebe zwischen Mann und Frau, die Bewunderung für die Natur etc. Und all dieses wurde meist nicht gefördert, manchmal sogar verboten und verfolgt. Und deswegen ist die Geschichte der iranischen Lyrik auch eine Geschichte des Exils. Besonders nach Osten, an die indischen Fürstenhöfe, sind viele iranische Dichter geflohen, weil die Safawiden insbesondere derart intolerant waren, dass die Dichter dort keine Schaffens- und Lebensmöglichkeiten mehr sahen. Und in dieser Geschichte ist es dann ganz normal, dass sowohl die Dichter als auch die Leser die Fähigkeit entwickeln, etwas zwischen den Zeilen zum Ausdruck zu bringen und zwischen den Zeilen zu lesen. Daher ist diese Sprache wunderbar zweideutig. Das wirkt sich in der ganz normalen Sprache bis heute aus. Lass mich ein Beispiel geben. Das persische Wort Kenoye kann man auf Deutsch übersetzen mit Metapher, Symbol, Vergleich, Bild, Anspielung. Für uns Deutsche sind das fünf miteinander verwandte, aber durchaus unterschiedliche Begriffe. Die Iraner können das gegeneinander austauschen. Und das gilt dann eben auch für anderes. So wie der Wein vier, fünf verschiedene Bedeutungen haben kann, so können sehr viele Wörter verschiedene Bedeutungen haben. Und damit kann man dann Inhalte transportieren, die der Zensor eigentlich verbieten möchte. Auch die persische Grammatik ermöglicht das. Während wir, wenn wir auf Deutsch von dem Geliebten oder der Geliebten sprechen, wir uns festlegen müssen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Die persische Sprache lässt das offen.
Genau.
Wenn Hafiz also von dem geliebten Objekt spricht, dann kann das durchaus ein junger Mann sein.
Das stimmt.
Wenn Khayyam den Sari, den Mundschenk erwähnt, dann kann das eine entzückende junge Frau sein, die ihm den Wein einschenkt, oder ein liebenswerter junger Mann.
Ja, also ich möchte nicht damit anfangen von Sari, bitte Sari, meye bari, keda jannat nachohi yoft und alle Hafiz-Gedichte und so anfangen, sonst kommen wir nicht zu Ende. Ich finde es wirklich alles auch faszinierend und schön von der Literatur. Auch die klassischen Werke, so wie von allein Rudaki, er hat vor 1000 Jahren auf diese Sprache geschrieben und wir lesen das heutzutage und verstehen das. Das ist allein das, finde ich, ein Wunder.
Du hast vollkommen recht. Die persische Sprache hat ähnlich wie die deutsche Sprache drei Phasen, Altpersisch, Mittelpersisch, Neupersisch. Aber während das Neupersische in einer Zeit beginnt, in der wir Althochdeutsch sprechen und Mittelpersisch und Altpersisch eben viel, viel weiter zurückreichen, findet bei uns die ganze Entwicklung erst in der Zeit statt, in der das Persische bereits seine aktuelle Phase erreicht hat.
Also auch die Gedichte von Ferdowsi, da versteht man auch zum großen Teil, also mit dem heutigen Wortschatz, was wir
haben. Das ist richtig, jedenfalls, wenn man die Schule besucht hat und das Abitur gemacht. Und allerdings würde ich sagen, ihr Iraner zahlt dafür auch einen hohen Preis, nämlich den ungeheuer großen Abstand zwischen der Umgangssprache und der Literatursprache. Während die Literatursprache derjenigen, die Rudaki geschaffen hat, vor 1200 Jahren heute immer noch sehr, sehr ähnlich ist, ist die Umgangssprache, die auf dem Teheraner Dialekt beruht, eben völlig anders.
Das
wirklich
stimmt.
Völlig anders.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, wo wir bei dem Thema Sprachen sind. Du bist ja in Persisch und nicht Muttersprachler, aber wie siehst du als Übersetzer, weil du hast ja viele Werke von Persisch und ins Deutsche übersetzt. Welche Herausforderungen gibt es?
Eine der Herausforderungen ist ohne jeden Zweifel die persische Mehrdeutigkeit, während ich mich im Deutschen festlegen muss. Und da die richtige Lösung zu finden, die die Mehrdeutigkeit wenigstens anklingen lässt, ist nicht leicht. Zweitens ist es natürlich schwierig, dass die Iraner einen anderen kulturellen Hintergrund haben und infolgedessen Anspielungen nicht ohne weiteres verständlich sind. Auf der anderen Seite gibt es zum Glück eine Menge Gemeinsamkeiten. Der Koran und die Bibel haben ja sehr viel gemeinsam. Der Islam ist ja hervorgegangen aus der gemeinsamen Tradition der abrahamitischen Religionen, wie man heute sagt. Und infolgedessen kann man dann eben doch auch viele Ähnlichkeiten finden, die bei der Übersetzung helfen.
Ja, ich finde auch, dass bei der Übersetzung eine sehr schwierige Aufgabe, hast du recht, aber ich sehe auch in deiner Übersetzung wirklich eine tolle Auswahl getroffen, Wortauswahl, und das ist auch gelungen. Was kommt als nächstes? Weil du hast ja dich beschäftigt, soweit ich weiß, mit den vielen Übersetzungen im Corona-Jahr, wo man nicht reisen konnte.
Das stimmt, ich durfte nicht nach Iran reisen, jedenfalls nicht körperlich, also bin ich in der Fantasie dorthin gereist und habe gemeinsam mit Ali Abdollahi, einem jüngeren, begnadeten Übersetzer und guten iranischen Lyriker, an einer Anthologie moderner persischsprachiger Lyrik gearbeitet. Ich sage deswegen persischsprachig, weil darin auch afghanische und tadschikische Dichterinnen und Dichter enthalten sind. Der Titel dieser Anthologie ist »Ein Dieb im Dunkeln starrt auf ein Gemälde«. Das ist eine Zeile aus einer Skizze von Garuz Abdolmalekian, ein Dichter, der jetzt 40 Jahre alt ist, Cheflektor eines Lyrikverlages in Teheran, und der es schafft, so zwischen den Zeilen Dinge verstehen zu lassen, dass er in Iran leben und schreiben und publizieren kann, aber dass der Leser durchaus kritische Töne daraus entnehmen kann, wie in diesem schönen Titel. Ein Dieb, das heißt, der Leser wird verglichen mit jemandem, der etwas an sich nimmt, dass man ihm eigentlich vorenthalten wird. Im Dunkeln bezieht sich auf die Situation. Man will ihn nicht sehen lassen, aber er starrt trotzdem auf ein Gemälde, weil die Lyrik eben das Erstaunliche wundervoll bringt, einen Dinge sehen zu lassen, die einem verborgen werden sollen.
Das klingt hochinteressant, weil also einerseits, was das du halt erzählst, das Thema, auch die Symbolik da wieder draus und die Mehrdeutigkeit, aber auch dann, dass sie so jung sind und tolle Werke da herausgegeben haben. Und darüber hinaus, dass es halt über Iran hinausgeht, also Afghanistan, Tadschikistan, das ist auch so Farsi sprechende Bevölkerungen, aber eben nicht so oft thematisiert, ne? Also von den anderen Dichter.
Ja, ich denke auch, mindestens im deutschsprachigen Raum ist das eine absolute Neuheit. Ich vermute aber, dass es in der ganzen Welt nicht viele Versuche gibt, persischsprachige moderne Lyrik zusammenzufassen.
So, langsam müssen wir auch zum Ende kommen. Leider, falls du noch was sagen möchtest, vielleicht etwas auf Persisch, vom Persischen zitieren oder auf Deutsch, aus der persischen Literatur sagen, gerne.
Ja, also etwas begleitet mich immer wieder. Ich habe ja gesagt, dass die Begegnung mit der persischen Literatur mein Leben verändert hat. Und ich würde gerne 6 Zeilen von Saadi zitieren, die für mein Leben sehr wichtig geworden sind.
Bitteschön.
Ein Glied desselben Leibes ist ein jedes Menschenkind, weil von derselben Wesensart wir alle sind. Und trifft ein Schicksalsschlag ein Glied im Lauf der Zeit, so spüren alle seine Glieder dieses Leid. Wenn dich das Unglück anderer nicht quält, dann ist der Name Mensch für dich verfehlt.
Mit diesem schönen Zitat von Saadi können wir die Folge beenden. Ich hoffe, dass du bei den nächsten Gelegenheiten dann wieder Zeit hast, damit wir wieder nochmal über persische Literatur oder auch andere Themen sprechen können. Vielen lieben Dank. Also ich schätze das sehr, dass du bei mir zu Gast warst.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, für das interessante Gespräch und ich freue mich auf eine Fortsetzung.
Das war mein Gespräch mit Kurt Scharf. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du mehr von seinen Übersetzungen lesen möchtest, dann schau bitte einfach in den Shownotes. Da habe ich auch die Bücher für dich verlinkt. Und ich finde, man kann nicht von der persischen Poesie sprechen und dann Shiraz nicht erwähnen. Daher habe ich auch am Ende für dich ein wundervolles Lied aus Shiraz über Shiraz von Bijan Samandar. Es haben sehr viele Sängerinnen und Sänger gesungen, aber ich habe die Version von Eramcore-Gruppe aus Shiraz mehr gemocht und dachte ich bringe das einfach für dich in diesen Podcast rein. Viel Spaß mit dem Song und bis zum nächsten.
ای سر میکشه از تو خونوی بازو بلنگش این جان که اگه چیش تو چیشوی
هیچی بودوزی
درد دلشه میشنفی از جلنگ جلنگش قلبوی
بیزوری نیست تو سینه مردم شیراز قلبوی بیزوری نیست تو سینه مردم شیراز تا بی خود ریش میز بزنه به درز دنگش تا بی خود ریش میز بزنه به درز دنگش
شیراز شیراز شیراز